Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir hören heute und lesen miteinander nochmal den gleichen kurzen Abschnitt aus 2. Mose 20, 1 bis 3. Letztes Mal war es uns ja die Einleitung in die 10 Worte, die 10 Gebote, heute als Grundlage zur Auslegung des ersten Gebots. 2. Mose 20, nochmal die Verse 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Liebe Geschwister, am letzten Sonntag hatten wir ja die Einleitung in die 10 Gebote unter dem Thema vom Segen der Gebote. Heute wenden wir uns nun voll inhaltlich gewissermaßen dem ersten Gebot zu. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Es ist unerheblich, so stellt es auch Calvin fest, ob wir diesen ersten Satz, ich bin Jahwe und so weiter, als Teil des ersten Gebots nehmen, ob wir es als eigenes Gebot nehmen oder als Einleitung für die 10 Gebote insgesamt. Wir hatten das am letzten Mal gesehen, da wechseln auch die Zählungen. Unzweifelhaft ist, egal wie man es zählt, dass mit diesem ersten Wort das inhaltliche Fundament für die ganzen weiteren Worte gelegt wird. Wir sprechen ja auch in unseren Ordnungen, ob das Kirchenordnungen sind oder staatliche Verordnungen, Grundlinien, bis hin ja auch zu unserem Grundgesetz von Präambeln oder Grundartikeln. In einer solchen Präambel oder in so einem Grundartikel wird das ganze Fundament für alles Weitere festgelegt. Praktisch eine einleitende Aussage, die ja die grobe Linie vorgibt. Wir können also sagen, dieses erste Wort ist der Grundartikel der 10 Gebote. Und wie wir es bei einem solchen grundlegenden Wort nicht anders zu erwarten haben, kommt da nun auch auf jedes Wort, auf jede Silbe gewissermaßen an. Zuerst sagt uns dieser Grundartikel, ich habe das letztes Mal schon angedeutet, wer Gott ist. Ich bin Jahwe, dein Gott. Schon in diesem ersten Sätzchen stecken mindestens drei wichtige Aussagen, die wir uns im Detail anschauen wollen. Ich bin. Das ist nicht einfach nur eine grammatische Einleitung in diesen Satz, das ist bereits allerhöchstes Gewicht in dieser Aussage. Ich bin, das heißt, ich bin der Seiende. Es klingt jetzt ein bisschen geschwollen. Aber wenn wir uns dem Grundlegenden nähern wollen, der ohne den nichts ist, der von dem alles kommt, der von dem alles lebt, der ohne den alles vergeht. Das kann ohne Gott nichts und niemand auf dieser Welt sagen, ich bin. Denn niemand außer Gott hat das Sein, das Leben, seine Existenz in sich. Nur Gott kann das selbstruhend sagen. Und deshalb, liebe Geschwister, hat es ja auch seine besondere Bedeutung, wenn Jesus im Neuen Testament die sogenannten Ich-Bin-Worte sagt. Auch da geht es nicht einfach um eine grammatische Einleitung in das, was dann kommt. Das Brot des Lebens, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die jüdischen Hörer, die sind innerlich zusammengezuckt bei diesem Wort Ich Bin. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung aus dem 2. Jahrhundert vor Christus schon, hat mit genau den gleichen griechischen Worten hier das erste Gebot übersetzt und die anderen entsprechenden Selbstvorstellungen Gottes. Ich bin. Da war klar, wenn Jesus sagt, ich bin, Punkt, 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 knüpft doch an diese Selbstvorstellungen Jahwes im Alten Testament an und macht sich Jahwe an dieser Stelle gleich. Der eine Ich Bin, der Einzige. Und weil das der Einzige ist, wird damit auch der Grund gelegt für die allerletzte Autorität und Verbindlichkeit, mit der dann die ganzen weiteren Worte gesprochen werden. Von dieser Tatsache, dass der Einzige Ich Bin spricht, haben die weiteren Gebote dann ihre Bedeutung. Ganz klar, liebe Geschwister, wenn es andere Götter gäbe, andere, die selbst ruhend in sich und aus sich heraus sagen könnten, ich bin, dann könnte es ja auch andere Autoritäten geben. Und dann könnten die Gebote anderer auch wichtig sein und dann käme es zu einem Kompetenzkonflikt. Welche Gebote und Autoritätskonflikt, welche Gebote wiegen jetzt denn höher? Wenn aber hier der einzige Gott spricht, der einzige Grund allen Seins, dann haben seine Worte allein eine einzigartige Qualität und eine einzigartige Verbindlichkeit. Und deshalb gilt von diesen Worten, was uns das Alte Testament immer wieder einschärft, wer das tut, wird dadurch leben. Dieses Wort hat über das Gesetz hinaus seine Gültigkeit, nicht nur vom alttestamentlichen Gedanken Fluch und Segen, sondern einfach, weil, wie wir es letztes Mal gehört haben, in diesen Worten der Weg des Segens liegt, der Weg des Lebens. Und umgekehrt, welche Seele sündigt, das heißt, welche Seele diese Worte nicht beachtet, die soll sterben. Die gräbt sich gewissermaßen selber das Wasser ab, weil sie sich von der Quelle des Lebens trennt. Oder wie Jesus in der Bergpredigt sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Jeder aber, der diese meine Worte hört und tut sie nicht, wird einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf Sand baute. Wer sein Sein auf den einen Seinsgrund baut, der hat ein gesichertes Sein. Wer aber sein Sein daneben setzt, neben diesen einen Seinsgrund, der hat sein Leben eben wahrlich in den Sand gesetzt. Und weil diese Worte, Worte des einen Ich Bin sind, deshalb hat auch alle menschliche Philosophie und alle menschliche Weisheit neben ihnen kein eigenes Gewicht, ist nur Geschwätz. Mir fiel das dieser Woche auf. Ich hatte da im Fernsehen kurz mal in so eine Talkrunde reingeklickt. Da ging es um den Selbstmord von Adolf Merkel. Haben Sie alle mitbekommen. Der katholische Bischof, ich hatte das nicht mehr mitgekriegt, aber so wie es das Gespräch erkennen ließ, hatte er wohl vom Wort Gottes darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung uns Menschen nicht zusteht. Dass kein Mensch das Recht hat, das Leben, das Gott ihm gegeben hat, selbstständig zu beenden. Andere hielten dagegen, als Humanisten beanspruchen sie diese Entscheidungsfreiheit für sich selber. Aber was ist Humanismus? Was ist der Mensch an sich? Der edelste Humanist mag er noch ein so moralisch und ethisch hochstehender Mensch sein. Und das gibt's auch ohne Christus, das gibt's. Es gibt edle Menschen. Aber der edelste unter ihnen hat sein Leben nicht aus sich. Und deshalb ist alles, was er sich zurechtreimt, und mag es noch so gut gedacht haben, neben dem Wort des einen, ich bin gar nichts. Und hier spricht also dieser eine, ich bin, von dem jeder, auch du Humanist, sein Leben hat. Und dieser eine, ich bin, liebe Geschwister, der hat einen Namen. Und den tut er uns kund. Das ist die zweite wichtige Aussage in diesem ersten Sätzchen. Ich bin Jahwe. Es steht hier nicht, ich bin der Herr. Wiewohl Gott ohne Zweifel der Herr ist, gar keine Frage. Aber das steht nicht hier. Und darum geht's hier auch nicht. Deshalb halte ich diese Übersetzung, die leider fast überall gebräuchlich ist, für unglücklich. Ihr wisst wahrscheinlich, wie es dazu kam, der Vollständigkeit halber sage ich es aber nochmal, die Juden haben den Jahwe-Namen nicht mehr ausgesprochen, schon zur Zeit Jesu nicht. Sie wollten den Namen Gottes heilig halten und nicht missbrauchen. Und so haben sie ihn überhaupt nicht mehr ausgesprochen. Und überall, wo im Alten Testament der Gottesname Jahwe steht, da haben sie den zwar stehen lassen, sie haben aber statt Jahwe gelesen, Adonai heißt zugleich Herr. Im Neuen Testament dann Kyrios. Das war wohl eine gut gemeinte, aber weit übers Ziel hinausschießende und falsche Entscheidung. Warum gibt uns Gott seinen Namen? Ja, damit wir ihn doch gebrauchen. Damit wir ihn anrufen in all unseren Nöten und nicht damit wir ihn totschweigen. Wenn wir ihn nicht mehr gebrauchen wollen, dann hätte Gott uns ihn ja auch gar nicht geben müssen. Und es geht definitiv um den Namen, wie uns ein späteres Gebot dann ausdrücklich ja auch gleich sagt. Das, je nach Zählung, dritte Gebot, du sollst meinen Namen nicht vergeblich führen. Natürlich ist es ein Name, der Eigenname Gottes. Warum, angefangen von den Reformatoren, praktisch bis heute fast alle Bibelübersetzer sich an diese jüdische, ich möchte sagen, Unsitte halten, weiß ich nicht, Luther, Elberfelder, Schlachter, Menge, Hoffnung für alle, gute Nachricht, alle übersetzen Herr statt im Alten Testament Jahwe. Einzige Ausnahme ist zum Teil die katholische Einheitsübersetzung, wie ich im Internet recherchiert habe, haben die aber mittlerweile auch auf Beschluss der Bischofskonferenz vor, das in Zukunft wieder zu ändern und den Jahwe-Namen nicht mehr zu zitieren. Ich halte es für schwerwiegend falsch, denn damit wird deutlich bzw. undeutlich, worum es hier geht, nämlich um zweierlei. Dass Gott uns seinen Namen offenbart, ist erstens wichtig für eine eindeutige Identifizierbarkeit dieses Gottes, der da spricht. Ein Name grenzt ab. Ein Jakob ist eben nicht der Xaver und nicht der Anton, sondern der Jakob. Und Jahwe ist eben nicht irgendein x-beliebiger Gott, nicht Baal, nicht Aschera, nicht Allah, nicht Manitou oder was auch immer. Jahwe ist Jahwe, der Einzige. Das heißt, hier spricht nicht irgendein Gott und damit auch nicht ein verwechselbarer Gott und austauschbarer Gott und Herr, sondern hier spricht der namentlich genannte, eindeutige und bekannte Gott und Herr. Darum geht es ja auch Mose am brennenden Dornbusch. Wir kennen ja diesen Bericht alle. Gott beruft den Mose und schließlich und endlich gibt sich Mose geschlagen. Begeistert war er ja über die Berufung zunächst nicht, aber bevor er geht zu Israel, sagt er ja, wer bist du denn? Was soll ich denn nun den Israeliten sagen? Welcher Gott hat mich gesandt? Ich kann ja nicht kommen sagen, irgendeiner da oben im Gebirge der Midianiter oder wo auch immer. Der Mose weiß schon, es muss schon ein ganz konkreter, ganz bestimmter Gott sein. Und Gott gibt ihm an dieser Stelle genau diesen Namen bekannt. Jahwe. Nun kann man fragen, warum taucht der Jahwe-Namen im Neuen Testament nicht mehr auf? Die Zeugen Jehovas, die ja auf den Jahwe-Namen großen Wert legen, haben ihre absurden Theorien. Der Konstantin der Große ist an allem schuld, was in der Kirchengeschichte schiefgelaufen ist. Auch am Namen, am fehlenden Jahwe-Namen ist völliger Unsinn, denn wir haben neutestamentliche Handschriften, Belege, die vor Konstantin sind, zuhauf. Und die machen eindeutig klar, diesen Namen gab es im Neuen Testament tatsächlich nicht mehr. Warum? Ich denke, es gibt dafür gut zwei Gründe. Im Neuen Bund ist ja Jesus zu uns gekommen. In Jesus hat Gott sich eindeutig identifiziert. In Jesus hat er uns den Namen gegeben, mit dem wir ihn nun als neutestamentliche Gemeinde direkt und persönlich ansprechen können. Und in Jesus dürfen wir zu Jahwe Vater sagen. Und dass wir nun nicht mehr Jahwe sagen, den Namen, sondern Vater, das ist doch viel persönlicher, das ist viel intimer, das ist viel vertrauter. Das merken wir doch in unseren Familien und ich hoffe, wir leiden drunter, wenn wir sehen, dass in vielen Familien heute die Kinder ihre Eltern mit Vornamen anreden. Das ist nicht nur eine unangebrachte Kumpelhaftigkeit, da kommen wir beim Du sollst Vater und Mutter ehren nochmal drauf, da geht doch auch Beziehung verloren. Denn so eindeutig der Jakob einerseits ist, in Unterscheidung vom Anton und Xaver, aber selbst so einen seltenen Namen wie Jakob gibt es ja noch öfters. Ja, in der Anrede mit dem Namen bleibt noch eine Distanz, aber dass ich mein Vater sagen darf, das ist doch was ganz Einmaliges, was Besonderes, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, als Gemeinde Jesu, durch Jesus, in Jesus, das ist viel mehr. Und deshalb verschwindet der Jahwe-Name im Neuen Bund, weil er hinter dem Jesus-Namen und hinter dem Vater-Namen zurücktritt. Indem uns aber nun also Gott im Alten Bund den Jahwe-Namen gegeben hat, dem Volk Israel, macht er sich also eindeutig und grenzt sich ab und er wird ansprechbar. Auch das kennen wir aus dem ganz normalen Umgang miteinander. Und ich habe leider ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Wenn ich nicht ständig übe, dann entfallen mir Namen wieder. Und dann wird's peinlich, das kennen wir, ja. Dann steht man da so verlegen da und im normalen Gespräch, das schon in Gang gekommen ist, da geht's noch, dann laviert man sich irgendwie drum herum. Aber die Anrede, die kontaktaufnehmende Anrede wird schwierig. Was sage ich zu dem? Hey, du da mit der gelben Jacke. Klingt nicht so gut, ja. Maximal eine Verlegenheitslösung, die leicht peinlich wird. Der Name schafft die Möglichkeit, unmittelbar den anderen anzusprechen, unmittelbar in Kontakt mit ihm zu treten. Indem Gott seinem Volk seinen Namen kundtut, bietet er ihm an und sagt, ihr dürft jederzeit zu mir kommen, in Kontakt mit mir treten, mich anrufen, zu mir kommen, mit allem, was euch bewegt. Das ist im Grunde genommen schon die Verheißung von Psalm 50, Vers 5. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Wenn sie den Namen nicht haben, können sie ihn nicht anrufen. Der Name gibt ihnen überhaupt erst die Möglichkeit. Und damit ist das auch schon die Überleitung zur letzten Aussage. Ich bin Jahwe, dein Gott. Dein Gott, das bestätigt und bekräftigt nochmal, Gott will eine Beziehung zu uns. Ja, Gott schafft diese Beziehung von sich aus zu uns schon. Und zwar, wie ich es schon letztes Mal gesagt habe, bevor wir überhaupt irgendwas tun können. Liebe Geschwister, ist das nicht unheimlich großartig? Gott sagt nicht, ich bin Jahwe und will dein Gott sein. Ich will dein Gott werden. Irgendwann mal, liebes Volk Israel, jetzt habt ihr die 10 Gebote und dann gucke ich mal, ob ihr euch die nächsten 30 Jahre ordentlich bewährt. Ich mache da mal eine Plus- und Minusliste und am Schluss wird abgerechnet, ob da eine schwarze oder eine tiefrote Zahl rauskommt. Und wenn die Zahl tiefrot wird, dann überlebe ich mir es nochmal, ob ich euer Gott sein will. Nein, bevor er ihnen die Gebote gibt, bevor er von seinem Volk irgendwas erwartet, irgendeine Würdigkeit, einen Wert, irgendetwas, sagt Gott, ich habe euch berufen. Ich will euer Gott sein. Ich bin's. Ich bin's. Er setzt sich in Beziehung zu seinem Volk. Er nimmt zu ihnen eine Beziehung auf und sagt, ich bin für euch da. Dein Gott. Und er ist Person. Auch das wird in diesen ersten Worten enorm wichtig. Manche Menschen, ich erinnere mich an ein Telefonat vor 1,5 Jahren, da hatte eine Schwester im Herrn angerufen, irgendwo aus Deutschland, und die hatte große Schwierigkeiten damit, sich Gott als Person vorzustellen. Das stimmt, die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und einen Geist, von dem wir uns kein Bild machen sollen, da kommen wir ja auch noch drauf, das fällt uns unheimlich schwer, der geht so ins Nebulöse, ins Ungreifbare hinein, ins Unpersönliche, weil Person ist für uns ja immer was Sichtbares, was Materielles, was dem wir die Hände schütteln können. Aber auch wenn wir uns Gott nicht vorstellen können, ist absolut unzweifelbar, dass Gott eine Person ist. Ein persönliches Gegenüber, er hat einen Namen. Eine Person hat einen Namen. Er sagt, ich. Und er sagt, du, eine Person, die zu einer anderen Person Beziehung hat, Beziehung aufnimmt. All das alles sagt uns, wir können und sollen zu Gott in Beziehung treten. Und dass Gott nun unser Gott ist, dass er der Gott seines Volkes Israel ist, das eine Beziehung dazu hat, das sagt er nicht nur, damit kommen wir zum nächsten Teilsatz, sondern das hat er unter Beweis gestellt. Der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft geführt habe. Wir hatten es ja auch am letzten Sonntag schon kurz festgestellt, heute will ich es etwas breiter ausführen. Auch wenn Gott uns nicht aus Ägypten geführt hat, ist es dennoch falsch, wenn diese Aussage einfach unter den Tisch fällt. Das ist der erste Schritt zu einem falschen Gottesbild. Dann bleibt nämlich die theoretische Feststellung, ich bin Gott, der Herr, ich bin Jahwe, dein Gott, stehen. Aber es wird die Weichenstellung in die falsche Vorstellung von einem Gott gelegt, der nicht eingreift in unsere Zeit und in unsere Geschichte. Das ist der erste Schritt zur falschen Vorstellung von einem Gott, der keine Wunder tut. Wenn man sein gewaltiges, wundertätiges Handeln einfach verschweigt. Gott aber ist ein Gott, der handelt. Gott ist ein Gott, der zugreift. Gott ist ein Gott, der eingreift. Und das ist der atemberaubend, wenn wir gerade die Kapitel davor und die Geschichte Israels, die Israel in den Wochen und vielleicht Monaten zuvor erlebt hat, Das war ja wahrscheinlich die dichteste Zeit, bis Jesus wiedergekommen ist. Überhaupt, wenn wir uns das überlegen. Nachdem Gott den Mose nach Ägypten geschickt hat, was da passiert, da geschehen die 10 Wunden, die 10 Plagen über Ägypten. Wo Gott sich selber symbolisch gewissermaßen vermittelt seines Dieners Mose in Begleitung Aarons, wo Gott aber selber sich letztlich der Weltmacht, der damaligen Weltmacht Ägypten entgegenstellt und vor aller Welt öffentlich demonstriert. Erstens, ich bin der Gott dieses Volkes und ich bin der eine Herr und mir kann nichts und niemand widerstehen. Und dann tut er ein gigantisches Wunder um das andere. Mit dem Ziel, am Ende nicht nur seine Macht und Einzigartigkeit unter Beweis zu stellen, sondern sein Volk nach 430 Jahren aus der Sklaverei zu befreien. Aber dann hört es ja nicht auf. Dann zieht er seinem Volk des Tags in der Wolkensäule, des Nachts in der Feuersäule voraus. Liebe Geschwister, das wäre doch eigentlich das, was wir uns alle von Herzen wünschen. Die sichtbare Gegenwart Gottes, das muss doch atemberaubend für dieses Volk gewesen sein. Stellt euch vor, die wachen nachts auf, haben einen unruhigen Schlaf, treten aus ihrem Zelt und schauen ans Ende des Lagers und da steht die Feuersäule. Und sie wissen, Gott ist da. Und tagsüber, wenn es morgen wird und die Hähne gekräht haben und sie sich rüsten für die neue Tagesrute und sie treten heraus aus dem Zelt und da ist die Wolkensäule. Und sie wissen, der Herr ist da. Unglaublich. Und dann, wie er ihnen durchs Schilfmeer hilft, wie er sein Volk Kapitel 15 mit Wasser versorgt, verwandelt das bittere Wasser in Mara in gutes Trinkwasser und führt sie dann zu den 12 Wasserquellen von Elim. Kapitel 16 versorgt er sie mit Wachteln und Manna. Kapitel 17 lässt er wieder Wasser aus den Felsen fließen, bewahrt sein Volk vor den Amalekitern. Ein gewaltiges Wunder, ein gewaltiges Beispiel der Treue, der Fürsorge Gottes für sein Volk ums andere. Da geht's Schlag auf Schlag, gewissermaßen im 5-Minuten-Takt fast. Und auf all das schaut ja nun Gott zurück. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Und all das an Bewahrung, an Liebe erwiesen habe, was ihr jetzt in diesen letzten Wochen und Monaten erlebt habt. All das hat Gott an seinem Volk getan. Dann kommt es an den Sinai und hier offenbart ihm Gott seinen Willen. Den Weg des Lebens, den Weg des Segens. Fragen wir kurz, was hat Gott an uns getan? Die Knechtschaft Israels in Ägypten ist ja allgemein zu Recht ein Bild für unsere Knechtschaft in der Abhängigkeit von Tod und Teufel und Sünde. Aus dieser Knechtschaft hat Gott uns herausgeführt und herausgerettet ins Reich seines Lichts und seiner Liebe. Aber individuell, denke ich, hat Gott ja, wenn Menschen zurückschauen, oft und in aller Regel sehr viel auch darüber hinaus an uns getan. In aller Regel auch schon, wenn Menschen nicht schon in christlichen Familien, im Glauben groß werden, an Bewahrung vorher. Ich erinnere mich an einen Bruder, den ich vor Jahrzehnten kennengelernt habe. Die waren mit dem Auto unterwegs. Ob sie leichtfertig waren oder einfach nur im Moment unaufmerksam, auf jeden Fall, sie hatten einen Unfall, fuhren oben an einer steilen, hohen Böschung mit dem Auto von der Straße ab und blieben ganz oben in einem Baum hängen. Und sie haben überlebt, sogar relativ wenig verletzt überlebt. Und dieser Mann sagt, in diesem Augenblick bin ich zum Glauben gekommen. Denn mir war klar, da war dieser eine Baum und der hat unser Auto gehalten. Wäre dieser eine Baum nicht gewesen, wären wir den Abgrund runtergestürzt, wir wären alle tot gewesen. In diesem Moment wurde mir klar, es ist ein Gott, der mit meinem Leben etwas vorhat, der mich liebt, der mich davor bewahrt hat. Wir kennen, denke ich, viele solche Zeugnisse, wie Menschen auf eindrucksvolle Weise, wo sie noch nicht zum Herrn gehört haben. Und da gilt ja immer wieder das Wort, wenn Gott schon so viel an uns getan hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch fern von ihm waren, als wir noch nicht seine Kinder waren, wie viel Gott wird Gott dann an uns tun, wenn wir erstmal zu ihm gehören, als Kinder. Es gibt viele, die das rückblickend bestätigen können. Gott hat schon viel an mich, an Liebe und Fürsorge investiert, bevor ich ihn überhaupt zur Kenntnis genommen habe. Was hat Gott an uns getan, dass wir es uns doch auch immer wieder vor Augen halten, dass wir nicht nur auf das schauen, was uns im Moment belastet, sondern auch auf all die großen Taten Gottes, die uns viel Grund zur Dankbarkeit und zum Staunen geben. Und nun ist das alles wichtig für das, als Voraussetzung für das eigentliche Gebot, das dann kommt. Das kommt eben erst dann, und dann kommt's aber, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In diesem Zusammenhang wird das Gebot ja dann auch inhaltlich begründet. Die anderen Götter haben Israel nicht aus Ägypten geführt, das war dieser eine. Und deshalb gebührt ihm die Ehre. Und deshalb hat Israel keinen Grund, irgendjemand anderem als ihm allein zu vertrauen. Es hat keinen Grund, Schutz und Hilfe bei irgendjemand anderem zu suchen, als bei ihm allein, abgesehen davon, dass es ja auch gar keine anderen Götter wirklich gibt. Mächte schon, aber nicht Götter. Diese Formulierung ist sehr betont. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal drüber nachgedacht haben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er hätte ja auch einfach sagen können, du sollst keine anderen Götter haben. Punkt. Er sagt aber keine anderen Götter neben mir. Wörtlich heißt es vor mir, vor meinem Angesicht. Ein Ausleger übersetzt, auch recht interessant betont, zum Trotz, mir zum Trotz sollst du keine haben. Ja, wo ein Mensch sein Vertrauen auf einen anderen setzt als auf Gott, da geschieht das Gott zum Trotz, im Widerspruch zu Gott, im Widerspruch zu seiner Liebe. Und da wird das für Gott zum Ärgernis. Wir können es gut nachvollziehen, liebe Geschwister, wenn ein verheirateter Mann einer anderen Frau schöne Augen macht, dann ist das an sich schon verwerflich genug. Auch wenn seine Frau weit weg ist und nichts davon mitbekommt. Wenn er das aber in Gegenwart seiner Frau tut, vor ihren Augen, dann ist das schlicht unverschämt. Dann ist es eine unmittelbare Beleidigung, eine Zurücksetzung, eine Verachtung seiner eigenen Frau. Eine öffentliche Missachtung ihres Wertes, ihrer Person. Nun geschieht aber alles, was wir tun, vor Gott. Diese Ergänzung vor mir darf deshalb in keinem Fall als Einschränkung verstanden werden, nach dem Motto, in der Kirche, im Tempel oder zu Hause im Herrgottswinkel oder wo, da soll er keine anderen Götter haben. Aber was er draußen im Wald, in der Disco oder sonst irgendwo habt und tut, darauf kommt es nicht an. Nein, alles ist ihm offenbar. Und alles, was wir tun und haben, ist vor Gott und vor Gottes Angesicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir, vor mir haben. Wir müssen hier auch schon kurz vorausgreifen auf Vers 5. Ich habe vor gut 10 Jahren eine Predigtreihe gehalten über die Eigenschaften Gottes. Eine spannende Frage, liebe Geschwister, was denkt ihr, was ist die erste Eigenschaft, die in der Bibel für Gott genannt wird? Das erste Adjektiv, das erste Wie-Wort. Ja, mancher bläst jetzt die Backen. Ging mir damals genauso. Ich hatte aber zu Hause Zeit, in der Konkordanz zu gucken. Habe ich gemacht. Habe mal auch von vorne angefangen zu lesen, damit die Konkordanz kann ja auch was übersehen. Aber soweit ich es gefunden habe, muss man recht weit lesen, bis ein Eigenschaftswort für Gott kommt. Es fallen uns manche ein, an die wir gleich denken. Gnädig, barmherzig, gütig, treu, gerecht. Das wären so ungefähr die Eigenschaftsworte gewesen, die hätte ich als erstes erwartet. Kamen aber nicht. Kommen natürlich auch, aber kamen nicht als erste. Das erste Eigenschaftswort für Gott in der Bibel steht genau hier. 2. Mose 20, Vers 5. Ich, Jahwe, bin ein eifersüchtiger Gott. Liebe Geschwister, das muss bei uns auch immer wieder einschlagen wie eine Bombe. Ich, Jahwe, bin ein eifersüchtiger Gott. Wir sind wahrscheinlich erstens über diese Tatsache etwas erstaunt, reagieren vielleicht auch ein bisschen reserviert drauf, weil in unserer Gesellschaft meist Eifersucht negativ gewertet wird als Zeichen von mangelnder Reife oder ähnliches. Gewiss gibt es krankhafte und überzogene Eifersucht. Das kennen wir aus Beziehungen auch und das kann der Tod einer Beziehung sein, eine krankhafte Eifersucht, die auch da eifersüchtig ist, wo es überhaupt gar keinen Grund und keinen Anlass dafür gibt. Aber andererseits, liebe Geschwister, kennen wir doch alle den untrennbaren Zusammenhang von Eifersucht und Liebe. Wo überhaupt keine Eifersucht ist, Da fragen wir mit Ernst, ob da Liebe sei. Nehmen wir das Beispiel schon, ein Mann flirtet mit einer fremden Frau. Seine Frau bekommt es mit und findet das ganz cool und überhaupt nichts dabei. Das ist doch nicht normal. Da fragt sich irgendwann mal jeder normale Mensch, so untreu er selber sein mag, ja, hat nicht meine Frau überhaupt noch lieb, wenn die das so gelassen hinnimmt, wenn ich mich mit anderen Frauen abgebe. Da spüren wir, dass Eifersucht und Liebe selbstverständlich ganz eng zusammengehören. Umgekehrt nehmen wir an, sie wird eifersüchtig und er sagt, komm, stell dich doch nicht so an, das ist doch auch eine Frau, gehört doch gewissermaßen zur gleichen Menschheitsgruppe, sie ist dir sehr ähnlich und wenn ich mit dir zusammen bin, denke ich immer an dich. Ich kenne keine Frau, die sich daraufhin beruhigt zurücklehnen würde und sagen, ach, wenn das so ist, ich würde ihm die Augen auskratzen, ins Gesicht springen. Wir sehen daran, Gott bezeichnet ja die Verehrung anderer Götter als Ehebruch, als Hurerei. Weil in der Ehe, auch da kommen wir noch drauf, beim Thema, du sollst nicht Ehe brechen, in der Ehe symbolisiert ja Gott in einem irdisch-menschlichen Verhältnis seine Liebe zu uns. Und so wie Gott in seiner Liebe zu uns keinen Nebenbuhler haben will, so hat sie eben auch in unserer Ehe keinen Platz. Und weil es immer der gleiche Schöpfer ist, deshalb ist das auch in uns so angelegt. Und es ist und bleibt ja bis auf den heutigen Tag hochinteressant, liebe Geschwister. Wir wissen und wir wollen jetzt auch nicht drüber klagen, es ist einfach so, wie leicht es unsere heutige Zeit mit der ehelichen, außerehelichen, vorehelichen Treue und Untreue nimmt. Interessant ist, bei Umfragen zeigt sich's, so untreu sie individuell auch selber leben, die Sehnsucht nach der Treue ihres Partners haben sie alle. Alle, ausnahmslos. Da sehen wir, wie es Gott in den Menschen hineingelegt hat, seinem Ebenbild entsprechend, seiner Art, seinem Wesen. Und die Verehrung anderer Götter tastet seine Liebe, seine Einzigartigkeit an, seine Einzigartigkeit als Schöpfer, als unser Erlöser, als unser Vater, der allein unser Leben erhalten und segnen kann in Ewigkeit und in der Zeit. Und ihm allein soll deshalb unser Vertrauen, unsere Liebe, unser Gehorsam gehören. Gott eifert dabei um beides, um unsere ungeteilte Liebe zu ihm und auch um unser Heil und Wohl aufgrund seiner Liebe zu uns. Calvin stellt zutreffend fest an dieser Stelle, auch im Blick auf die Einteilung der Tafeln, dass er auf der ersten Tafel die Gebote kommen, die sich der Gottesverehrung widmen, und dann die andere Tafel mehr das Zwischenmenschliche anbetrifft, dass aber beide in einer Beziehung stehen. Er sagt, ohne Gottesfurcht können die Menschen unter sich nicht Gerechtigkeit und Liebe bewahren. Ohne Gottesfurcht können die Menschen auch unter sich nicht Gerechtigkeit und Liebe bewahren. Er stellt fest, was die Bibel oft sagt, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Damit fängt's an. Diese Erkenntnis hat ja übrigens auch dazu geführt, liebe Geschwister, nach schmerzlichen Erfahrungen, dass unserem Grundgesetz die Präambel vorangestellt ist im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Heute wird oft diskutiert, ob mit dieser Formulierung ein bestimmter und gar der christliche Gott gemeint sei. Diese Diskussion, liebe Geschwister, ist schlicht dümmlich. Ein anderer Gott als der Gott der Bibel, als der Vater unseres Herrn Jesus Christus, stand vor 60 Jahren in Deutschland noch gar nicht zur Diskussion. Natürlich war dieser Gott gemeint. Und ein ganz bestimmter Gott muss es sein. Denn ein unbestimmter Gott ist überhaupt kein Gott. Wir hatten ja schon die Beziehung von Gott und uns im Vergleich zur Ehe, gilt genauso auch hier. Niemand kann mit irgendeiner Frau verheiratet sein. Man kann nur mit einer ganz konkreten Frau verheiratet sein. Ebenso kann man niemals an irgendeinen Gott glauben oder in Verantwortung vor irgendeinem Gott leben. Man kann immer nur in Verantwortung vor einem ganz konkreten Gott leben. Oder er lebt in Verantwortung vor gar keinem Gott, was heute leider der Normalfall ist. Warum hat man die Verantwortung vor Gott in die Präambel des Grundgesetzes aufgenommen? An den Gräueltaten des Dritten Reiches war deutlich geworden, wohin der Mensch kommt, wenn er nicht mehr in der Verantwortung vor Gott steht. Schade, dass das heute auch im modernen Europa praktisch völlig vergessen worden ist, in grundgesetzwidriger Weise. Muss man auch klipp und klar sagen, da ist Europa grundgesetzwidrig. Im Grunde genommen dürften unsere Politiker, die ja alle aufs Grundgesetz verpflichtet sind, sämtliche Ordnungen, Verfassungen, Veröffentlichungen der EU gar nicht akzeptieren, soweit sie dieser Präambel widersprechen. Die werden alle schuldig am Grundgesetz. Alle. Die Verantwortung vor Gott steht dabei an erster Stelle noch vor der Verantwortung vor den Menschen. Aus gutem Grund, denn die Verantwortung vor den Menschen bleibt beliebig. Das hatte man ja damals gemerkt. Sie bleibt letztlich ohne jede Aussagekraft, so schön und so nett das mit dem Humanismus auch sein mag. Hitler und Stalin, Pol Pot und Milosevic, Osama bin Laden und die Attentäter auf das World Trade Center. Das waren alles auch Menschen. Die hatten auch alle irgendwelche Wertvorstellungen. Aber eben ihre eigenen, beliebigen. Die Wertvorstellungen von Menschen sind verschieden und ihre Erkenntnisse schwanken heute hierhin und morgen dorthin wie ein Rohr im Wind. Allein die Weisheit und das Wort Gottes bleiben in Ewigkeit. Und deshalb hat der Mensch allein in der Verantwortung vor Gott, vor dem ewigen Gott, einen bleibend gültigen Maßstab für sein Handeln. Wo er diesen Maßstab aus der Hand gibt, wo er sich an zeitgebundenen und ideologieanfälligen menschlichen Maßstäben orientiert, ist der Absturz ins Chaos, ins Unmenschliche und Barbarische vorprogrammiert. Wo der Mensch, auch und gerade der politisch verantwortliche Mensch, nicht mehr in der Verantwortung vor Gott steht, kann auf einem Volk auf Dauer kein Segen mehr ruhen. Denn allein von Gott kann Friede, Freude und Segen kommen. Das zeigt die Geschichte der Menschheit immer wieder und es wird auch die Zukunft auf neue, traurige Weise offenbaren. Damit, liebe Geschwister, sind wir beim eigentlichen Kernpunkt und Schlusspunkt des Gebots und der Predigt. Worum geht's denn nun? Auf den Punkt gebracht in diesem Gebot. Worauf zielt's ab? Was ist der Kerngedanke von diesem, du sollst keine anderen Götter neben mir, vor mir haben? Es ist interessant, wenn man die Ausleger anschaut, sie legen verschiedene Schwerpunkte. Manche legen den Schwerpunkt auf die Heiligkeit und Einzigartigkeit Gottes und leiten daraus dann ab, der Mittelpunkt ist der Gehorsam, den wir Gott schuldig sind, ob wir wollen oder nicht. Seine Heiligkeit, seine Einzigartigkeit fordert verbindlich von uns Gehorsam. Das ist richtig. Es gibt aber eine andere Herangehensmethode, Schwerpunktsetzung, und die überzeugt mich mehr und gefällt mir besser. Martin Luther packt es anders an. Martin Luther stellt in den Mittelpunkt des ersten Gebots das Vertrauen. Ich denke, dass er der ganzen Einleitung der Gebote damit viel mehr entspricht. So richtig das andere auch ist, es ist nicht vom Prinzip falsch. Ich denke aber, es ist keine ideale Schwerpunktsetzung. Und so fragt Martin Luther im großen Katechismus zum ersten Gebot, was ist ein Gott? Wenn wir Gott fürchten und lieben sollen, müssen wir eine Vorstellung haben, was ein Gott denn nun sei. Und er gibt die Antwort, ein Gott heißt der, von dem man alles Gute erhofft und Zuflucht hat in allen Nöten. Woran dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Ich denke, aus einem einfachen Grund hat Martin Luther damit wirklich den Herzensgedanken dieses Gebots erfasst und formuliert, weil er sieht, es geht ja nicht um die statische Feststellung, ich bin der Herr. Und an diesem Fels könnt ihr zerschellen oder heilen, sondern ich bin der Herr, dein Gott. Es geht um Beziehung, die Gott zu uns will. Nicht die statische Feststellung, ich bin der Heilige, sondern dieser Heilige will mit uns leben. Als Vater, als Heiland. Es geht nicht darum, mit dieser Schwerpunktsetzung an der Verbindlichkeit der Gebote auch nur einen hundertstel Millimeter abzukratzen. Gar nicht. Auf keinen Fall. Aber der Unterschied liegt darin, der eine sagt, wenn du begriffen hast, wie heilig, wie gewaltig und wie einzigartig der lebendige Gott ist, dann musst du ihm die Ehre geben und ihm gehorchen. Stimmt. Aber Luther sagt, wenn du begriffen hast, wie sehr der eine lebendige Gott dich liebt, wie sehr er dein Gott sein will, wie viel Gutes er dir schon getan hat und wie viel Gutes er dir noch tun will, dann kannst du gar nicht anders, als ihm von ganzem Herzen zu vertrauen und seinen Geboten zu gehorchen, weil du überwältigt bist von dieser Liebe, die auf dich zukommt, von diesen offenen Vaterarmen, denen du gar nicht widerstehen kannst. Nach Luther mahnt uns Gott im ersten Gebot und lädt uns ein, lass mich allein deinen Gott sein und suche keine Hilfe bei irgendjemand anderem. Was dir mangelt an Gutem, das erwarte von mir. Wo du Unglück und Not leidest, krieche zu mir und halte dich allein zu mir. Ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hängen. Im ersten Gebot geht es also vor allem um das völlige Vertrauen auf die Liebe, die Treue und die Fürsorge zu Gott in allen Dingen. Und gerade mit diesem völligen Vertrauen stellt Luther dann zu Recht fest, geben wir Gott die rechte Ehre. Er sagt, siehe, da hast du nun, was die rechte Ehre und der rechte Gottesdienst ist, der Gott gefällt. Dass unser Herz keinen anderen Trost und keine andere Zuversicht weiß, als bei ihm allein. Kennen wir doch wieder aus dem menschlichen Bereich. Nehmen wir an, unser Kind hat ein Wehwehchen, ist vom Fahrrad gefallen, das Knie blutig geschlagen. Jetzt stehen wir mit Freunden im Hof. Das Kind kommt angerannt. Aber das Kind rennt nicht zum Papa, sondern zu irgendeinem Freund oder sogar zu einem Fremden. Wir wären als Vater tief entsetzt. Das wäre Zeichen mangelnden Vertrauens. Gott geht's genauso. Wenn wir irgendeine Not haben und wir rennen mit dieser Not zu irgendjemand anderen, seien es Menschen, seien es Götter oder was wir auch immer dafür halten, dann setzen wir Gott, unseren Vater, als unseren Vater, zurück und rauben ihm die Ehre, die ihm in seiner Liebe zukommt. Luther weiter, dass wir Gott allein vertrauen und alles Gute allein von ihm erwarten, als der uns gibt, alles Nötige an zeitlichen und ewigen Gütern. Dazu bewahrt er uns vor Unglück und so uns etwas widerfährt, rettet er uns und hilft uns aus. Sodass Gott alleine der ist, von dem man alles Gute empfängt und alles Unglück los wird. Gott allein. Liebe Geschwister, als ich mit der Vorbereitung der Predigt fertig war, musste ich tief durchatmen und denken, es gibt ein Gebet, das ich eigentlich jeden Tag an erster Stelle beten müsste. Herr, vergib mir meinen Kleinglauben. Vergib mir, dass ich viel zu wenig von der Größe dieser Verheißung, von der Größe dieser Zusage fasse und ernst nehme, was du uns in deinem ersten Gebot sagst. Vergib meinen Kleinglauben. Darum das Thema der Predigt, setze dein Vertrauen allein auf Gott. Er ist unser Leben, in ihm ist alles, was wir brauchen. Amen.